SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lichler. Hallo. Die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken, so heißt das erste Buch der Frankfurter Journalistin, Moderatorin und Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna Oelker, das schon vor Erscheinen für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert wurde. Es geht in diesem Buch um Diversität in vielerlei Kategorien, darum, wie wir uns und andere wahrnehmen und kategorisieren und bewerten und beurteilen, wie das zu Diskriminierung führt und wie vielleicht ein besserer Weg aussehen könnte. Willkommen, Frau Haruna Oelker.
Hallo.
Man erfährt in diesem Buch schon auch sehr viel über Sie, über Ihre Familie, Ihre Kindheit und Jugend als Tochter einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, Ihre Erlebnisse und Wahrnehmungen. An einer Stelle sprechen Sie auch davon, dass Sie Ihr Inneres nach außen kehren. War das von Anfang an klar, dass Sie das für dieses Buch tun müssen und wollen?
Ich wollte immer ein Sachbuch schreiben und ich dachte, ich schreibe einfach nur ein sehr sachliches Sachbuch und schreibe das in einer Tonalität, die für ein breiteres Publikum ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, durch Workshops oder auch Gespräche mit Menschen über dieses Thema, dass immer dann, wenn ich es kopple an ein Erlebnis, etwas Persönliches, ein Beispiel, das irgendwie konkret macht, die Komplexität eben dieses Themas, dass die Menschen es besser verstehen, was ich meine. Und dann dachte ich, ich muss eine Form finden, ein Sachbuch mit viel und ja auch komplizierten Inhalt zu schreiben und gleichzeitig so viele Beispiele zu bringen, dass die Menschen auch Lust haben, sich darauf einzulassen.
Und jetzt, wo dieses ganze Autobiografische und Persönliche raus ist mit dem Buch, wie fühlt sich das an?
Ich kann das Gefühl noch nicht so richtig beschreiben. Ich versuche immer, in mich hineinzuhören. Wie geht's dir heute? Und es sind wellenartige Bewegungen. Es ist wirklich schwer zu greifen. Ich merke, wie die Resonanz vom Publikum, ich habe jetzt die zweite Lesung gehabt, eine sehr schöne ist. Viele Menschen haben ja dann quasi zugehört, wie ich vorgelesen habe. Und ich merke, dass es etwas mit Menschen macht, ganz unterschiedlich. Mhm. Und das finde ich jetzt einfach nur ein spannendes Erlebnis. Ich versuche einfach es so zu nehmen. Ich habe ja sowieso nur aufgeschrieben Dinge, von denen ich glaube, also oder wo ich das Gefühl hatte, das würde ich auch jedem erzählen können. Also ich habe mir schon innere Grenzen auch gesetzt. Und eine Freundin hat es auch gelesen nochmal und hat mir auch nochmal kritische Rückfragen gestellt, ob ich mir sicher bin.
Sie schreiben eingangs über sich, Zitat, ich bin eine schwarze, nicht behinderte, normschlanke, cis-hetero-Frau mit der Erfahrung, chronisch krank zu sein. Ich bin Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester, Journalistin und Feministin. Ich wurde in Westdeutschland sozialisiert. Meine Perspektive ist die eines ArbeiterInnen und Angestelltenkindes der sogenannten unteren Mittelschicht, das studiert und einen sozialen Aufstieg erlebt hat. Warum ist es wichtig, das so aufzufächern?
Ich wollte damit aufzeigen, an wie vielen gesellschaftlichen Positionen ich stattfinde. Viele, die mich vielleicht auf den ersten Blick kennenlernen würden, würden dann sagen, oh, das ist eine schwarze Frau oder würden mich als Frau eben lesen. Und ich bin ja aber so viel mehr als in Anführungszeichen nur schwarz. Und andere Menschen sind ja auch so viel mehr als nur vielleicht das Merkmal, auf das sie reduziert werden. Und meine Merkmale zeigen auf, dass ich sowohl Positionen habe, die in dieser Gesellschaft Diskriminierung erfahren, aber auch Positionen habe, in denen ich ziemlich privilegiert bin, was andere Menschen angeht. Und das löst vieles aus, hoffe ich.
Das heißt, wenn Sie im letzten Satz dieser Selbstbeschreibung, den ich jetzt noch unterschlagen habe, sagen, ich bin Teil einer weltweiten Geschichte der Unterdrückung, dann stehen Sie da quasi auf beiden Seiten.
Genau. Ich schreibe auch irgendwo im Buch, dass ich die Nachkommen bin von Vorfahren, die Kolonisierer waren und die Kolonisierte sind. Das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter ist deutsch. Deutschland hatte Kolonien und Ghana war eine Kolonie. Und ich bin Nachfahrin von beiden Geschichten und die verbinden sich in mir. Also das ist mir auch wichtig im Buch gewesen, dass alles Geschichte hat. Jeder Mensch, wir haben ja sowieso alle als Menschen eine Geschichte, unsere biografische. Aber wir schreiben uns eben auch in eine Gesellschaftsgeschichte und im größeren Kontext auch in eine globale Geschichte. Das sehen wir ja jetzt auch an der aktuellen Weltlage.
Das heißt, wenn man den Blick aus diesen vielen Richtungen einnimmt, dann könnten wir an dieser Stelle vielleicht mal den Begriff der Intersektionalität einführen und vielleicht auch erklären. Denn der ist zentral, oder, für Ihre Perspektive?
Ja, genau. Das ist der Versuch, in diesem Buch einen wissenschaftlichen Diskurs aufzugreifen, der schon sehr alt ist, aber noch, ich sag mal so, im Mainstream noch nicht so bekannt. Es gibt die ersten Bücher, die dazu erschienen sind im größeren Publikumsverlagen, wie zum Beispiel Emilia Roark, die Why We Matter geschrieben hat. Aber es ist ein Denkraum, also es ist jetzt nicht ein fester Fahrplan. Theorie ist ja auch abstrakt, sie bietet sozusagen die Möglichkeit, etwas zu verstehen. Und die Intersektionalität, wenn ich es einfach erkläre, sage ich immer, wir sind eben nicht nur ein Merkmal, das versuchte ich auch eben zu erklären, dass wir verschiedene Identitäten haben. Und wenn jetzt beispielsweise in einer Person, also ich denke mir jetzt eine aus, eine schwarze, behinderte Transperson. Das sind drei Diskriminierungsmerkmale. Die sind dann nicht nebeneinander in dieser Person, sondern die wirken gleichzeitig. Und das heißt, wenn wir, so wie ich, ja privilegiert und nicht privilegiert bin und alle anderen auch ganz viele Merkmale in sich tragen, dann ist das eine andere Betrachtung von Gesellschaft. Sie löst auch Kategorien auf, die ja in unserer Gesellschaft sind wir ja gewöhnt, immer Menschen einzuteilen. Wir diskutieren über homogene Gruppen, über Identitäten, als ob das alles festgefahren wäre. Als ob ein Mensch nur eine Sache wäre und zu einer Gruppe gehört. Und mit diesem Denkraum der Intersektionalität löst sich das auf. Es wird komplexer und gleichzeitig sind Begegnungen möglich. Und die möchte ich aufzeigen.
Aber geht das denn immer? Ich meine, manchmal spricht man eben über Menschen mit Migrationshintergrund oder über Schwule und Lesben und Transpersonen oder über Behinderte und schert jedes Mal ganz unterschiedliche Menschen über einen Kamm. Aber wahrscheinlich brauchen wir doch diese Kategorien, um ein sortiertes Gespräch führen zu können.
Genau. Ich plädiere nicht für eine Gleichmacherei. Also wir sind nicht alle gleich. Wir sind unterschiedlich. Deswegen ja auch die Schönheit der Differenz. Die Frage ist sozusagen, wie werden unsere Differenzmerkmale bewertet? Und in einer Geschichte der Unterdrückung, in der eben Menschen ausgerottet wurden, getötet wurden oder aussortiert werden gesellschaftlich, was die Folgen heute sind, oder einfach nicht gesehen werden oder keine Lobby haben, das sind ja die Folgen dieser Geschichte, ist es natürlich wichtig, darüber zu reden, damit wir überhaupt irgendwas in eine Veränderung bringen. Aber eben nicht darum, um sie dann statisch dort stehen zu lassen, die Personen, sondern um über Diskriminierung sprechen zu können. Und das ist auch etwas, was mitschwingt in meinem Buch, nämlich, dass ich schon Kritik daran übe, dass wir keine Sprache gefunden haben, um, ich sag jetzt wirklich mal, entspannt über Diskriminierung zu sprechen, weil das Teil unserer Gesellschaftsgeschichte ist. Es gibt so einen Moment, den ich beobachte, dass Diversität ja jetzt für viele irgendwie auch manchmal, also negativ gesehen, ein Trend ist, als ob man das jetzt mal so macht. Dabei geht es ja um menschenrechtliche Aspekte. Und gleichzeitig aber, sobald es kompliziert wird, also wir nicht nur einfach so in Anführungszeichen schön bunt alle miteinander sind, dann über die Schwierigkeiten, die Probleme zu sprechen, Menschen in unterschiedlichste Gefühle kommen. Von Schuld, Scham, Ablehnung, Widerstand. Also da ist so vieles dabei an Emotionalität, die dann dazu führt, dass wir uns streiten. Dann gibt es diese schönen Grabenkämpfe über die Spaltung der Gesellschaft, die Pro- und Kontra-Debatten über oft sehr in Anführungszeichen banale kleine Dinge des Alltags, wie unsere Sprache oder wie Gender-Sternchen, diskriminierende Wörter in Kinderbüchern, die aber eigentlich für ein viel größeres Ganzes stehen. Und an diesem Bild zu rütteln, diese Absolutheiten aufzulösen, mehr Verbindung herzustellen zwischen den einzelnen Erfahrungen, das versuche ich.
Und Sie glauben, dass wenn man jemanden eben nicht über ein Kennzeichen wahrnimmt, über eine Kategorie, sondern denkt, das ist jetzt nicht nur ein Syrer, sondern auch ein syrischer junger Vater oder irgendeine andere, dann begegnet man ihm schon weniger skeptisch, weniger als jemand Fremdem. Andererseits dachte ich dann, wir sind ja Menschen, soziale Wesen, auch insofern, als wir geborgen sein wollen und uns verstanden fühlen wollen. Und deswegen fühlen wir uns zu Leuten hingezogen, auf die uns ähnlich sind oder ähnlich scheinen. Und wir sind vorsichtiger bei Menschen, die uns fremd sind, weil wir die nicht so leicht einschätzen oder lesen können. Ist das schon auch erstmal okay?
Natürlich. Also, wenn man sich nicht kennt, dann ist man vorsichtig, ja sowieso, auch bei Menschen, mit denen man zum ersten Mal spricht. Aber die Frage ist ja, wie wir uns begegnen. Und wie wir uns begegnen, wenn wir Irritationen verspüren, wie wir damit umgehen. Und mir ist es, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, auch ich bin Menschen begegnet, deren Leben ich nicht kannte, also die mir sogenannt dann fremd waren oder die anderen sind, die ich nicht bin. Und auch da erkläre ich, wie ich nenne es Initialmomente, meine Erfahrung damit zu erfahren, wie es ist, wenn ich andere verletze, auch diskriminiere, obwohl ich das nicht wollte und jetzt die Entscheidung habe, widme ich mich jetzt diesem Thema, versuche ich zu begreifen, wer bist du oder wende ich mich ab, weil ich mit dem Gefühl, dass ich davon keine Ahnung hatte, nicht umgehen kann. Das ist jetzt ein sehr individueller Prozess, aber hier ist jetzt wieder dieses Ding mit den persönlichen Beispielen, an denen ich es eher begreifbar mache. Es zeigt nämlich auf, dass wir uns immer entscheiden können, die, die wir nicht kennen, kennenzulernen. Und ich finde ja, wir, viele von uns Menschen oder in dieser Gesellschaft sind in ihren Blasen unterwegs und kennen die anderen nicht. Ich schreibe auch darüber, wer auf meiner Party ist, der sieht, wie Differenz zusammen feiern kann. Ich habe einen unglaublich unterschiedlichen bekannten Freundes-Familienkreis. Meine eigene Biografie in meiner Familie zeigt schon die Diversität aus. Wir haben sie ja eben auch schon angesprochen. Aber auch die Menschen, die mich begleitet haben, über die ich auch in diesem Buch erzähle, die mir viel beigebracht haben, die ja überhaupt meine Haltung entwickelt haben, die Schönheit der Differenz so zu sehen als eine Einstellung. Das ist für mich eine nicht nur ein schöner Buchtitel, sondern das ist meine Haltung.
Geboren sind Sie, Frau Haruna Oecker, in Frankfurt am Main und aufgewachsen da, auch leben dort auch heute, als Tochter einer weißen bayerischen Mutter und eines schwarzen Vaters aus Ghana. Wie haben Sie das, ich frage mal ganz allgemein, als Kind erlebt?
Als Kind bin ich bin born and raised, sage ich immer, in Deutschland. Also ich bin als eines dieser Frankfurter Mädchen aufgewachsen, in einer Stadt, die in den 70er Jahren durch den schönen Begriff Multikulti geprägt war, 70er, 80er, wovon ich sehr profitiert habe und was ich auch in der Schule und in meinem Umfeld gespürt habe. Ich hatte wenig Kontakt außer in meiner Familie zum Thema Schwarzsein, sodass ich mich viel an dem Weißsein orientiert habe und will damit deutlich machen, wie absurd es eigentlich ist, weil es gar nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern eher mit Lebensrealitäten. Wo habe ich stattgefunden? Mein Leben ist geprägt davon, dass ich zwei Teile habe der Erfahrungen, nämlich das bayerische Dorf und später meine Reisen über den afrikanischen Kontinent, um zu erfahren, wie vielfältig dieser Kontinent ist, der mir oft so einheitlich, so einseitig beschrieben wurde, als ich aufgewachsen bin, sei es jetzt in schulischen Kontexten, nicht über meine Familie. Aber mein Vater zum Beispiel, als ich jung war, immer zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich komme aus Afrika, sagte er, du kommst aus Ghana, Afrika ist groß. Und später, da war ich sehr klein, und später musste ich oft daran denken, wie früher mir versucht hat, ein Gegenbild zu schaffen zu dem, was mir von außen vermittelt worden war. Aber das war sehr stark. Und deswegen war die Reise zu mir selbst auch eine längere.
Wenn Sie vom Weißsein und vom Schwarzsein oder von der schwarzen Lebenswelt sprechen, können Sie das an einem Beispiel festmachen, was das ist? Also meinen Sie dann, dass Sie niemanden in Fernsehserien gesehen haben, der so aussah wie Sie? Oder sind das solche Dinge, die
ja, zum stattfinden? Beispiel. Genau. Wer ist noch so wie ich? Oder mich auch nicht daran zu orientieren, was ich nicht bin. Es gab, und das sind sehr verletzende Momente, es gab eine Orientierung, zu mir Dinge zu wünschen, die ich nicht bin. Also glatte Haare zu haben, heller zu sein. Ich habe Sunblocker benutzt, um nicht zu bräunen, nicht dunkler zu werden. Also das sind ja alles sehr selbstverletzende Gedanken, Handlungen, und das ist das Weißsein, das dorthin wollen an das, was die anderen schön finden. Also gerade als in der Pubertät sind das ja große Themen, die alle jungen Menschen haben, sich selbst irgendwie finden zu müssen. Und in einer Gesellschaft, in der es wenig Orientierung für, damals zumindest als ich 16 war, das war 1996, wenig Orientierung gab, etwas toll zu finden oder etwas nachzuahmen, ist es schwierig, Identifikation zu finden.
Inwiefern war das Thema zwischen Ihnen und Ihren Eltern?
Wir haben erst gesprochen über all diese Themen, als ich erwachsen war, als ich selber mir Wege gesucht habe, mich zu empowern. Empowern bedeutet, selbst zu bestärken. Ich habe Kurse besucht, wie ich damit umgehe, wer ich bin, aber auch, wie ich mit Rassismus umgehe, aber auch, was Schwarzsein bedeutet, selbstbestimmte Begriffe für mich zu finden, mich auch in meiner Rolle als Frau zu finden, weil ich, wie gesagt, ja nicht nur schwarz bin. Es ist auch nochmal eine besondere Bedeutung, eine schwarze Frau zu sein. Ein schwarzer Mann macht andere Erfahrungen, eine schwarze non-binäre Person auch. Das sind alles Dinge, die habe ich erst später mit meinen Eltern zu unterschiedlichen Zeitpunkten besprochen. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern versucht, mich vor Dingen zu schützen, indem sie mir Ratschläge, wie meine Mutter, die mir sagte, als ich klein war, wenn dir jemand in die Haare greift, dann schrei. Aber ich wusste ja gar nicht, warum man mir in die Haare gegriffen hat. Aber wir hatten keine Sprache zu Hause für Rassismus. Die Sprache habe ich erst später für mich gefunden.
Sie sagen, Sie sind dann nach Afrika gereist. Jetzt sage ich Afrika, also nach Ghana auch, aber eben auch in verschiedene
genau.
Länder. Ne? Ich stelle mir das sehr, sehr bewegend vor. Beschreiben Sie uns Ihren ersten Besuch bei den Verwandten in Ghana, in der 3-Millionen-Stadt Kumasi.
Ja, und wissen Sie, ich war nicht zuerst in Ghana, ich war zuerst im Senegal. Mhm. Und vieles, ich beschreibe das auch in meinem Buch, dass ich es in der Rückschau jetzt erst begreife, warum ich bestimmte Dinge getan habe, die ich sehr intuitiv getan habe. Ich bin in den Senegal gereist mit einer Jugendgewerkschaftsgruppe, weil meine Mutter Gewerkschaftlerin war. Und die hatten so einen Austausch angeboten und mit viel Programm. Und das wollte ich machen. Und in der Nacht, bevor wir geflogen sind, ich kannte die anderen in der Gruppe nicht, hatte ich Angst. Ja, ich hatte Angst, weil ich daran dachte, dass ich zum ersten Mal alte schwarze Menschen sehen werde. Die kannte ich nämlich nicht. Und das hat mich so bewegt und meine Mutter und mein Vater haben mich beruhigt. Und heute weiß ich, dass ich den Senegal gewählt habe auch, weil es nicht das Land meines Vaters ist. Also ein gewisser Abstand, als ob ich schon gespürt hätte, dass ich einen Moment brauche, um das alles zu verarbeiten. Ich habe ein Buch Farbe bekennen, das ist so das Standardwerk der schwarzen Bewegung in Deutschland, mit 16 bekommen, als ich in einem Praktikum war. Und das waren meine ersten Schritte und da hatte ich die Geschichte einer Frau gelesen, die von ihrer Suche geschrieben hatte, dass wenn sie auf den Kontinent reist, sie ein Zuhause findet. Und sie hat es nicht gefunden. Und das habe ich ja gewusst mit 21. Und deswegen bin ich, glaube ich, erst in den Senegal geflogen. Und dann 2 Jahre später nach Ghana mit einem ganz starken, klaren Bewusstsein. Ich bin gereist, um dort zu arbeiten in einem Projekt. Ich wollte meine Diplomarbeit über Ghana schreiben, das war mein Ziel. Und mit meinem besten Freund, also meinem späteren besten Freund, damals noch mein Studienkollege, sind wir gereist durch Ghana. Und mit ihm bin ich zu meiner Familie gefahren. Das erste Mal seit meiner Kindheit. Und bis heute war das war einfach ein unglaubliches Erlebnis, weil ich hatte schon einen gewissen Bewusstseinszustand für die Bedeutung. Gleichzeitig war ich noch so auf der Suche und ich benenne es immer, da hat sich ein Puzzleteil in mir, das fehlte, hineingesetzt.
Was sind das für Erlebnisse oder für Begegnungen, die so ein Puzzleteil ausmachen?
Zu verstehen, warum dein Vater so ist, warum bestimmte Codes, die du gelernt hast, also das, wir reden ja auch oft über den Habitus, also wie ist jemand sozialisiert, wie sind wir geprägt, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Also meine Sozialisierung hatte viele Codes, die von der sozusagen deutsch-deutschen Seite, die teile ich jetzt vielleicht mit vielen HörerInnen und dann gibt es diese andere Seite, die teile ich auch wahrscheinlich mit vielen HörerInnen, aber ich habe ja beides und mir fehlte diese Abläufe, diese bestimmten Dinge, warum macht mein Vater sie so oder die Freunde von ihm, die wir kannten, mit denen wir gefeiert haben, warum habe ich manchmal das Gefühl, es nicht zu verstehen? Ich spreche auch kein Hausa leider, was sehr traurig ist. Das ist etwas, was ich leider verpasst habe. Das heißt, mir fehlt ja auch der Zugang über die Sprache. Sprache transportiert auch so viel. Also ich habe die Sprache dann im Studium mir angeeignet, also eher auf so einer theoretischen Ebene, beschreibe das auch im Buch, dass in dieser Sprache meines Vaters total viele Vorstellungen über das Leben stecken und die mich geprägt haben. Und ich kann diese Sprache gar nicht. Das heißt, ich bin dort umgeben von diesem Gefühl von Menschen, die mir erzählen, wie es war, wie mein Vater war, wie. Und auf einmal bin ich Teil dieser Geschichte. Ich bin ja auch durch das Land gereist und auch an die kolonialen Städte, an die Sklavenhochburg in Elmina Castle, wo schwarze Menschen verschifft wurden. Diese große koloniale Sklavengeschichte, die ja Teil meiner Geschichte ist, die ja auch, und das beschreibe ich ja auch im Buch, unter diesem Thema intergenerationale Traumata, wir sprechen selten darüber im Kontext von Kolonialismus. Vielleicht kennen es manche im Kontext von der Shoah oder Porachmos, also dem Mord an jüdischem Leben und dem Leben von Sinti Zenromia, dass sich das ja in die Generation danach eingeschrieben hat. Ja. Das gibt es natürlich auch bei schwarzen Menschen und das gibt es natürlich auch in meiner Geschichte. Das erklärt, warum ein N-Wort, das ich nicht ausspreche, eine andere Verletzung auslöst. Und das ist dann am simplen Beispiel Sprache. All diese Dinge wurden real in meiner Reise.
Ihr Name könnte einem auch vor gut einem Jahr schon mal begegnet sein. Da hat die junge schwarze Lyrikerin Amanda Gorman im Januar 21 bei der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident ein Gedicht vorgetragen, The Hill We Climb, ein Gedicht aus ihrer Perspektive, einer dünnen schwarzen Nachfahrin von Sklaven, wie Amanda Gorman selber sagt. Das hat Furore gemacht, sie fand Verlage überall auf der Welt und für die deutsche Übersetzung wurde eine Lyrikübersetzerin, eine weitere Autorin und eben sie, Frau Haruna Oelker, als Rassismusforscherin und sicher auch als schwarze Frau engagiert. Wie war diese Arbeit?
Das ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil sie zu diesem Zeitpunkt so selten gestellt wurde, als das Gedicht erschienen ist. Diese Arbeit war für mich ein intersektionales Projekt, wenn ich es jetzt im Rahmen unseres Gesprächs beschreibe. Ich suche nach Orten, in denen ich mit Menschen zusammenkomme, um gemeinsam Denkräume zu verändern. Und als ich die Anfrage bekam, ob ich im Team das machen würde, dachte ich, das ist ja super. Wir bringen alle was mit, was es braucht. Und das legen wir zusammen. Wir legen unsere verschiedenen Perspektiven zusammen und machen daraus etwas Neues für unsere Gesellschaft. Und warum ich das für unsere Gesellschaft sage, ist, weil Sprachübertragung ist eine Riesenangelegenheit. Ich bin keine Lyrikerin, beziehungsweise ich bin keine Übersetzerin, aber ich kenne, da mein Vater ja auch, also da ich ja mit mehreren Sprachen, ohne sie zu sprechen, aufgewachsen bin, weiß ich, was Transfer von Sprache und Gefühl bedeutet, von Kontext und diesen Dingen. Und so war es wichtig, den schwarzen Kontext zu kennen, den US-amerikanischen schwarzen Kontext, ihn zu übertragen in einen, der in Deutschland ist, weil wir haben hier einen anderen schwarzen Kontext. Es brauchte die Skills, einfach zu übersetzen, und es brauchte vor allem konkret Lyrik übersetzen, Übersetzungsfähigkeiten, weil es sich eben um Lyrik handelte und das nicht einfach übersetzt werden kann. Und wir sind gewachsen zusammen. Und für mich war das ein sehr erfolgreiches Projekt, weil wir miteinander erlebt haben, wie es ist, wenn man nicht immer einer Meinung ist, wenn man nachdenken muss, wenn man Konsens finden muss, nicht Kompromiss, weil wir mussten ja alle zum Ergebnis stehen. Das beschreibe ich später in einem Kapitel auch im Buch, das mich die afrikanische Philosophie des Ubuntu ja sehr prägt, in dem dieser Wir-Gedanke ein sehr starker ist und ich auch daran glaube, dass wir nur gemeinsam Dinge verändern können, nicht einzelne Gruppen, die gegen Diskriminierung kämpfen, sondern die Diskriminierten mit den Diskriminierenden und die verschiedenen Perspektiven zusammen. Sie müssen eine Lösung finden. Und so haben wir das quasi für ein Gedicht gemacht, das so eine große Bedeutung auf dieser Welt zu einer bestimmten Zeit hatte.
Ich habe natürlich das schon auch angesprochen, um dann noch auf die Diskussion zu kommen, die es darum gab. In den Niederlanden etwa war eine weiße Übersetzerin engagiert worden, die das dann nach Protesten in den sozialen Medien wieder abgeben musste. Und es war plötzlich dieser komische Streit, wer darf eigentlich wen übersetzen und wer nicht. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Naja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen mit den Grabenkämpfen und den Pro- und Kontra-Debatten. Ich möchte gerne anmerken, und das kann man auch gut nachrecherchieren, diese Frage, dürfen weiße Menschen jetzt keine Schwarzen mehr übersetzen, hat niemand gefragt, außer der Feuilleton. Mhm. Und zwar in der Übertragung aus dem Niederländischen. Denn wer die Debatte in den Niederlanden, mit der alles anfing, anschaut, der wird dann sehen, dass die angefragte lyrikübersetzende Person non-binär war, also sozusagen auch Diversitätskriterien mitgebracht hat. Aber dass in der Kritik der schwarzen Frau oder Journalistin in den Niederlanden die Kritik steckte, warum hat der Literaturbetrieb in den Niederlanden mit einer eigenen Kolonialgeschichte, die dort sehr anders verhandelt wird nochmal als in Deutschland, es nicht geschafft, beispielsweise ein Team aufzustellen oder überhaupt über Dinge nachzudenken, die beispielsweise der deutsche Verlag gemacht hat. Weil wir wurden ja parallel angefragt. Mhm. Das heißt, der deutsche Verlag hat sich ganz andere Gedanken gemacht als der niederländische. Und dann kam diese Debatte ins Rollen mit einer Frage, die niemand außer der Feuilleton gestellt hat. Und wir waren ja mit der Arbeit auch schon fertig. Das heißt, sie hat uns quasi überrollt. Und dann sind mediale Reflexe entstanden, die ich aus meiner journalistischen und medienkritischen Perspektive gut kenne. Und gleichzeitig doch überrascht war, dass ein so Wunderpunkt getroffen wurde. Nämlich die dürfen oder nicht dürfen Frage. Und wir waren ja eigentlich das beste Beispiel, dass man alles darf. Das heißt nicht, man muss immer zu dritt übersetzen. Einfach nachdenken über Möglichkeiten, vor allem wenn es Texte sind, mit denen verantwortungsvoll umgegangen werden soll. In einer Welt, und das kann ich jetzt zum deutschen Literaturbetrieb sagen, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, der sehr homogen ist, wo bestimmte Zugänge verwehrt werden. Nicht, weil alle Menschen böse sind, sondern weil sich Strukturen so etabliert haben, die Abläufe, die Routinen, wer sind die Etablierten, wer sind die Angesehenen. Und das war auch die Kritik der Journalistin in den Niederlanden. Sie sagte nämlich, wieso habt ihr keine, ihr sagt, also Lyrikübersetzung ist wichtig, aber die angefragte Person war eine prominente Person und hatte noch nie übersetzt. Das heißt, und dann wurde aber kritisiert, dass diejenigen, die sie vorgeschlagen hat, keine LyrikübersetzerInnen seien. Und so sieht man, wie gesucht wird nach Momenten, und diese Gespräche würde ich lieber führen, nämlich, warum gucken wir nicht hin, warum Strukturen so besetzt sind, wie sie besetzt sind? Und was können wir tun, um das zu ändern und eine Bühne für alle zu schaffen?
Wenn man ihnen zuhört, dann taucht immer wieder dieses das Stichwort Gespräch auf und man merkt auch, wenn sie es schildern, dass manche Dinge, ja, dass man einfach weiterkommt, wenn man miteinander redet. An welche Beispiele denken Sie zuerst? Worüber reden wir dauernd nicht, obwohl wir es sollten oder müssten?
Nein, wir reden ja über ganz schön viel, wenn es um eigentlich von Differenz geht, nämlich diese genannten, ich nenne sie jetzt einfach mal, auch wenn es nicht böse gemeint ist, oberflächlichen Diskussionen. Wir führen die auch immer wieder. Ich führe das ja auch auf, die Debatte über Wörter zum Beispiel, diskriminierende Wörter, die ist ja schon sehr alt, genau wie über gendergerechte Sprache. Wir sehen aber an dem immer wiederkehrenden, dass irgendwie das, was nicht berührt werden will, der Kontext ist, also unsere Geschichte. Und da werde ich auch ganz klar, weil wir haben eine deutsche Geschichte, die heißt Shoah und Porachmos, habe ich schon angesprochen. Wir haben ein Deutschland, das sich gegründet hat, das eine große Zäsur erfahren hat. Und in dieser Zäsur gibt es verschiedene Geschichten. Und dort beginnt die intersektionale Betrachtungsweise, nämlich die Euthanasiemorde, also die Ausrottung von behinderten Menschen. Wir reden über Sinti und Romja. Wir reden über die Auslöschung von queerem Leben, also schwul, lesbischen und Transpersonen. Das ist alles in dieser Zeit passiert, unter verschiedenen Kategorisierungen wie asoziales Leben und so weiter. Und da plädiere ich eben für neue Erinnerungskulturen. Und das wäre das Gespräch und das wäre das, was wir zu wenig tun. Stattdessen beschäftigen wir uns gerne mit diesen oberflächlichen Themen. Die anderen tun aber auch weh. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Denn ich merke, wenn ich über diese Vergangenheiten spreche und wie die Reaktionen sind, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich habe auch so vieles nicht gewusst. Ich lerne da auch immer noch dazu, weil so vieles verschütt gegangen ist. Wir erinnern uns nicht gemeinsam in einer kollektiven Geschichte nebeneinander. Wir haben es ja noch nicht einmal geschafft, eine Migrationsgeschichte hierzulande zu erzählen. Das ist ja auch ein Aspekt. Die Migrationsgeschichte ist so alt und immer noch ist die Frage, wer ist deutsch? Also das sind alles die Folgen, die nicht erzählten Geschichten, das nicht nebeneinanderlegen, das nicht die Leute auch erzählen lassen, die es betrifft, weil oft denjenigen zugeschrieben wird, sie seien zu emotional, zu nicht neutral genug. Man muss sozusagen eine etablierte Journalistin sein. Ich bin so eine geworden, so beschreibe ich es auch, um über Rassismus sprechen zu können. Oder wie eine andere Kollegin von der Zeit, Anna Meyer, im Buch Die Elenden schreibt, die aus einer Hartz-IV-Familie, wie sie selbst sagt, kommt, erst darüber schreiben kann, ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, als sie renommiert ist und etablierte Journalistin, dann wird ihr zugehört. Das sind alles so Dinge, wem hören wir zu, wen lassen wir rein?
Lassen Sie uns ganz kurz auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ansprechen, in der Sie sich viel engagiert haben und auch einige Jahre im Vorstand waren. Wie kamen Sie dazu?
Ich hatte schon studiert, Politikwissenschaft. Ich habe mich mit Rassismus auseinandergesetzt auf dieser theoretischen Ebene. Und auf einmal gab es da etwas ganz Klares, einen Auftrag für mich, mich zu engagieren, mehr Öffentlichkeit zu schaffen und menschenrechtliche Aspekte in den Vordergrund zu stellen.
Und wofür sind Sie da dann jetzt zuständig oder womit beschäftigen Sie sich?
Ich bin da jetzt nicht mehr zuständig. Ich bin sozusagen im Beirat, was mehr oder minder in so einem losen Verein ja auch sehr unterschiedlich handhabt. Ich habe zum Beispiel ein festes Format, den Storytelling-Salon in Frankfurt etabliert, mit anderen zusammen. Dort sind wir immer in einer schönen Event-Location der Jugendkulturkirche St. Peter und machen einmal im Jahr zum sogenannten Black History Month, also dem Monat, adaptiert aus den USA, an dem man auf das Wirken und die Selbstermächtigung und das Tun schwarzer Menschen hinweist. Mache ich eben einen Abend, an dem Menschen ihre Geschichten erzählen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich festmache. Also es heißt Öffentlichkeitsarbeit und gleichzeitig fühle ich mich einfach auch verbunden. Also ich bin weniger aktiv im Sinne von Aktivität, sondern eher, ich gehöre zu einer sogenannten Community. Das ist auch ein Begriff, den ich erkläre. Eine schwarze Community zu haben, ist nicht etwas Homogenes, sondern es ist ein Verständnis für mein politisches Schwarzsein. Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären. Nicht jeder Mensch, der schwarz ist, ist auch politisch oder hat verstanden, was Rassismus ist oder möchte auch darüber sprechen. Ich habe mich dafür entschieden. Das ist auch ein ganz bewusster Akt gewesen und deswegen fühle ich mich auch zugehörig. Und das war auch ganz wichtig, um meinen Selbstwert mit Bindestrich, mein Selbstbewusstsein mit Bindestrich zu finden und heute die Journalistin zu sein, die ich bin und damit auch ganz transparent umzugehen. Das war ja auch ein Weg, weil mir zum Beispiel ganz am Anfang meiner journalistischen Arbeit ich mich damit auseinandersetzen musste, dass mir Leute zugeschrieben haben, du kannst nicht über Rassismus schreiben, weil du bist schwarz. Du bist betroffen. Du kannst nicht neutral sein. Und die Frage aber ist, wer ist Rassismus neutral gegenüber? Weiße Menschen können nicht neutraler sein als schwarze Menschen. Das sind ja so Dinge, und da musste ich durch in etablierten Räumen und meinen Weg finden. Und da war es gut, die ISD und die Menschen vor allem darin, bestimmte Menschen, die mich begleitet haben, die sogenannten Elders, die vor mir waren und diesen Weg geebnet haben, um Kraft zu schöpfen, um dabei zu bleiben, um mich nicht abbringen zu lassen, dass das, wofür ich stehe, nämlich gegen Rassismus zu sein, ein Menschenrecht ist.
Wo stehen wir denn insgesamt so, also was zum Beispiel Repräsentation angeht, wenn man jetzt zum Beispiel die Besetzung und die Themen von, ich nehme Fernsehserien sieht, die heute gedreht werden, oder auch das Personal von journalistischen Sendungen, da ist ja schon was in Bewegung, da wächst ein Bewusstsein. Wie zuversichtlich stimmt Sie das?
Ja, also ich kann das ja so ein bisschen an meiner Vita abschöpfen. 2008 habe ich mein Volontariat, also meine journalistische Ausbildung gemacht. Das waren natürlich ganz andere Zeiten. Ich bin ja auch Teil eines Journalistennetzwerks, das sich Neue Deutsche MedienmacherInnen nennt. Und wir haben damals quasi angefangen, diese Strukturen aufzubauen, um junge Menschen, die Zugänge zum Journalismus nicht haben, eben zu stützen durch Mentoring und Ähnliches. Heute ist das eine sehr große und wichtige Initiative. Und da hat sich viel verändert im Sinne von seit den letzten 2 Jahren der großen Debatte um nach dem Mord an George Floyd und den Black Lives Matter Protesten, aber natürlich auch nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau. Es ist etwas in Bewegung, aber was ich auch beobachte, ist, dass noch immer ein gewisses Diversitätsverständnis fehlt. Auch deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ich verstehe mich wirklich als eine... Mein Job ist es, eine Journalistin zu sein und zu übersetzen. Und ich empfinde Differenz als ein Fachgebiet, Diskriminierung. Diese Themen, über die ich schreibe, ist ein Fachgebiet, das es zu übersetzen gilt in Strukturen. Und die Strukturen verändern sich nicht, wenn wir uns nur ein bisschen Diversität wünschen, sondern es geht um wirklich handfeste Dinge wie Organisationsentwicklung, beispielsweise in den Medien. Also nicht einfach nur jemanden, der schwarz ist, vor die Kamera zu setzen und zu sagen, ja, dann ist alles gut. Also wir kennen diese Debatte aus der Debatte um Frauenquote beispielsweise. Und wir sehen, dass nur darüber reden, dass man mehr Frauen in Führungspositionen bringen will, nichts bringt, sondern dass wir über Strukturen reden müssen, die verhindern, dass Frauen in bestimmte Positionen kommen. Nun geht es mir halt eben nicht nur um Frauen, sondern um ganz schön viele Menschen, die rein sollen.
Und es gibt dann aber auch den Gegentrend, dass dann so Wokeness als Trend abgetan wird oder dass erhitzt über die gegenderte Sprache geschimpft wird oder Identitätspolitik ist doch sowieso überzogen. Würden Sie sagen, die Mehrheitsgesellschaft müsste sich da ein bisschen mehr Mühe geben und sich ein bisschen bereitwilliger herausfordern lassen?
Ich habe das Gefühl, diese Identitätspolitik-Nummer, die ja irgendwie in Verruf geraten ist, obwohl eigentlich Identitätspolitik es so lange geben wird, solange bestimmte Menschen eben unterdrückt werden. Das heißt, wir werden uns wohl noch lange damit beschäftigen. Schon auch ein bisschen eine mediale Inszenierung ist. Wenn ich in dem Alltag der Menschen gucke, die alle nicht in dieser Bubble stattfinden, dann merke ich, haben die eine andere Sprache. Da sind andere Themen. Da passieren diese Dinge, aber es gibt keine Worte dafür. Das heißt, wir müssen Menschen ganz woanders abholen. Und für mich ist es so, dass diese Nummer, das mit dem Trend und das abzutun, das sind alles Abwehrreflexe. Wenn wir uns wirklich beschäftigen würden, würden wir das Thema ja ernst nehmen und es nicht framen, also irgendwelche Rahmen setzen, sei es politisch oder medial, sondern wir würden die Fragen stellen, was wollen denn die Leute? Was will denn das Publikum? Wer ist unser Publikum? Warum sind die Menschen nicht da, obwohl ich sie gerne hätte? Gibt es etwas in den Aufnahmekriterien, die nicht stimmen? Also ich würde Fragen stellen an das System. Wenn wir über eine Studie bei der Polizei reden, ob es Rassismus in den Strukturen gibt, dann hilft es ja uns nicht zu sagen, es gibt die nicht, sondern wenn es doch die KritikerInnen gibt, gibt es vielleicht Paragraphen und Gesetze, die bestimmte Dinge befördern, obwohl man das nicht will. Und diese Sachen, die sind so, das dauert alles sehr lange und ja, wir müssen uns beschäftigen, aber vor allem müssen wir es übersetzen. Aber wenn wir so aufgepeitschte Debatten führen, wo alle, also viele einfach Schnappatmung bekommen auf der einen oder die anderen schon ermüdet sind, weil sie es jetzt zum x-ten Mal hören, dann kommen wir einfach nicht an den Kern.
Dazu fällt mir der Lieblingssatz ein, den ich im Moment aus Ihrem Buch habe. Da schreiben Sie an einer Stelle, dass wir lernen können, die Perspektiven der anderen in uns zu tragen. Das finde ich sehr schön. Hadija Haruna Oecker, die heute Gast in unserer Sendung war. Danke, dass Sie da waren.
Danke auch.
SWR2 Tandem. Mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.